Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Ein Podcast des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Ist die Radioligandentherapie die Präzisionswaffe bei fortgeschrittenem Prostatakrebs? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und damit ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Und dazu begrüße ich Dr. Helen Scholtisek, Ärztin in der Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Augsburg und Luisa Willner, Ärztin in der Nuklearmedizin am Klinikum der Technischen Universität München. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank.
Bevor wir jetzt erstmal tiefer einsteigen, lasst uns den Begriff erst einmal klären. Also was verbirgt sich hinter der Radioligandentherapie?
Unter einer Radioligandentherapie verstehen wir im Endeffekt eine relativ zielgerichtete Therapie. Wir haben, sag ich mal, ein Molekül, ein kleines Molekül, was wir den Patienten applizieren können, im Sinne einer Infusion zum Beispiel. Und dieses Molekül schwimmt dann sozusagen im Körper rum und findet durch das Rumschwimmen, durch den Bluttransport sozusagen diese Zielstrukturen auf der Zelle, auf einer Krebszelle oder auf der Zellstruktur, die wir therapieren wollen. Und damit wir das sichtbar machen können, zum Beispiel jetzt in einer PET-CT oder so, verbinden wir das dann mit einem quasi diagnostischen radioaktiven Stoff, der da dran klebt. Ja, weil sonst würden wir ja nicht sehen, wo das Ganze sich jetzt oder wo dieses Molekül an der Zelle angekommen ist. Und dann, wenn wir das gesehen haben in der Zelle, dass das dort ankommt, können wir das quasi genau das gleiche Molekül nehmen, eine andere Radioaktivität dranhängen, die dann zum Beispiel eine Therapie für uns erfüllen soll. Und weil wir vorher gesehen haben in der Diagnostik, das kommt dort auf der Zelle an, können wir quasi diesen Tracer dann austauschen, dieses radioaktive Molekül. Dann können wir das wieder dem Patienten injizieren und dann kommt es eben in dem gleichen System, auf der gleichen Zelle, Tumorzelle, Zielstruktur, Zielzelle an und können dadurch dann eben diese Bestrahlung von der Zielstruktur sozusagen initiieren.
Das heißt, es wird nicht der ganze Körper behandelt, sondern ich muss mir das vorstellen wie so einen kleinen, ja, wie so einen kleinen Postboten, der im Körper unterwegs ist und nur an den Zellen anhält, die wirklich vom Krebs befallen sind und auch nur die Zellen behandelt.
Genau, also in der Theorie sage ich jetzt mal schon, natürlich haben wir eine Ganzkörperbestrahlung oder dadurch, dass wir das ja in die Vene injizieren, fließt das sozusagen schon einmal durch den gesamten Körper durch. Aber haften bleiben tut es nur dort, wo diese Zielstruktur wirklich vorhanden ist. Das ist natürlich nicht immer nur die Tumorstruktur, aber natürlich so spezifisch wie möglich für den Tumor angepasst sozusagen. Mhm. Und alles andere, was nicht andockt, was nicht kleben bleibt, das wird sozusagen wieder ausgeschieden und ja, verlässt den Körper sozusagen dann wieder. Genau.
Dieses Prinzip See what you treat und treat what you see, was bedeutet das eigentlich, gerade in diesem Zusammenhang der Radioligandentherapie?
Ich denke, wie die Helen gerade schon erklärt hat, haben wir immer für unsere Behandlung als Voraussetzung einmal die Bildgebung. Also wir schicken alle unsere Patientinnen zunächst mal in eine Bildgebung, eine PET-CT, wo wir auch noch genauer darauf zu sprechen kommen später, um zu schauen, ob diese Zielstruktur, die wir als Target nutzen, auf den Tumorzellen überhaupt vorhanden ist. Das heißt, den Begriff you treat what you see and you see what you treat kann man sich so erklären, wir wollen rausfinden, ist diese Zielstruktur vorhanden und wenn ja, eignet sie sich für eine Therapie, die wir dann in der Radioligandentherapie eben mit einem therapeutischen Strahler so einsetzen. Und dann wiederum nutzen wir auch die Bildgebung, um nachzuverfolgen, ob unsere Therapie wirksam ist. Also wir wollen rausfinden, wie viel Tumormasse ist vor der Behandlung da. Und wenn die Behandlung eingesetzt wurde, reduziert sich die Tumormasse dann auch sichtbar in der PET-CT.
Das klingt jetzt ja auf den ersten Blick total innovativ. Also dass wirklich nur die Krebszellen behandelt werden. Aber für wen kommt diese Therapie überhaupt in Frage? Also woher weiß ich, ob das für mich eine Möglichkeit ist?
Generell ist es eine Behandlung, die für Patienten geeignet ist, die sich im eher fortgeschrittenen Stadium einer Prostatakrebserkrankung befinden. Bei den zugelassenen Medikamenten, die wir aktuell zur Verfügung haben, muss man beachten, dass zwei Voraussetzungen erfüllt sind für die Patienten. Also die müssen die Standardtherapien bis zu diesem Zeitpunkt durchlaufen haben und zu dem Zeitpunkt eben einen Progress der Erkrankung haben. Das bedeutet einmal eine erweiterte Hormontherapie, also eine Hormonentzugstherapie für das Prostatakarzinom gehabt haben und auch eine Chemotherapie, unter der der Krebs fortgeschritten ist. Und dann kann man mit seinem Urologen oder auch, wenn der Fall im Tumorboard besprochen wird, entscheiden, ob so eine Radioligandentherapie für den Patienten in Frage kommt.
Welche Vorteile hat diese Therapie?
Genau, also natürlich ist ein Vorteil dieser Therapie, ist ja eine relativ neue Form, dass eben Patienten, die ein fortgeschrittenes Leiden haben und schon die Standardtherapien durchlaufen haben und darauf eben nicht mehr ansprechen, dass sie überhaupt noch eine Therapieoption haben. Das ist natürlich schon ein sehr wichtiger Punkt. Und auch, weil wir uns in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung befinden, haben die Patienten ja Metastasen, häufig ja leider an verschiedenen Orten im Körper, manchmal auch in den Lymphknoten, in den Organen, in den Knochen. Und was natürlich das Schöne ist an unserer Therapie ist, dass wir eine Infusion geben können und wirklich die gesamten Krebszellen oder alle Läsionen, die dieses Eiweiß dann exprimieren im Endeffekt, dass die alle getroffen werden, obwohl wir nur einmal eine Therapie geben müssen.
Das klingt ja eigentlich wie so eine Wunschvorstellung, die man wahrscheinlich immer hatte, wie so ein absoluter Durchbruch in der Krebstherapie. Kann man das als das bezeichnen oder gibt es bei der Behandlungsform Grenzen?
Ich denke, fürs Prostatakarzinom war das schon ein gewisser Durchbruch, diese neuartige Behandlung, denn viele der Patienten, die unter den Standardtherapien sozusagen einen Krankheitsprogress haben, stehen dann zum Teil auch mit dem Rücken an der Wand.
Krankheitsprogress heißt, dass es immer wieder neue Metastasen gibt?
Genau, also dass es unter den Standardtherapien die Erkrankung fortschreitet. Mhm. Also man kann da sehen, dass sowohl der Tumormarker, den es für das Prostatakrebs gibt, ansteigt, als auch in der Bildgebung sieht man eben, dass sich neue Metastasen ausbilden oder die vorhandenen Metastasen zunehmen. In gewisser Form war es also ein Durchbruch, hier eine neuartige Therapie zu haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber man muss auch sagen, dass die Radioligantentherapie in dem Krankheitsstadium ihre Begrenzungen hat. Also es ist kein heilbares Krankheitsstadium. Man kann dem Patienten mit der Behandlung eine Lebenszeitverlängerung unter Umständen geben und auch eine Lebensqualitätverbesserung. Also wir können erwarten, dass Patienten, die beispielsweise Schmerzen aufgrund von Knochenmetastasen haben, auch insofern von der Therapie profitieren, dass nicht nur das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt wird, sondern auch Schmerzen besser werden durch die Behandlung. Genau.
Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal erklären. Also wo liegen jetzt eigentlich die Hauptunterschiede im Vergleich zur Chemotherapie oder zur Bestrahlung?
Genau, also ich denke mal so, eben ein Hauptunterschied ist natürlich einmal, wir haben eben eine radioaktive Strahlung. Das heißt, es ist irgendwo auch eine gewisse Art der Strahlentherapie. Der Unterschied ist bei einer Antihormontherapie, da versuchen wir sozusagen mit Medikamenten den Mann in der Hinsicht zu kastrieren, weil quasi, dass wir diese Hormone entziehen, das Testosteron entziehen, damit der Tumor seine Wachstumskraft nicht bekommt oder verliert. Das ist quasi der Angriff der Antihormontherapie. Dann der Angriff der Chemotherapie ist ja, dass das quasi toxisch wirkt auf Zellen, die sich schnell teilen. Das heißt, wir haben natürlich bei Zellen, die sich schnell teilen, was ja auch bei einem Krebs der Fall ist, gehen diese Zellen zugrunde. Wir haben eine sehr hohe systemische Wirksamkeit dadurch oder können eine sehr hohe systemische Wirksamkeit haben. Aber eben auch der Nachteil, den man eben kennt, ist, dass eben auch ja gesunde Zellen, die sich schnell teilen, wie eben Haarfollikel etc. pp., die Darmzellen, eben mit angegriffen werden. Und wir haben eben bei unserer Radioligantentherapie nutzen wir eben den Weg der Bestrahlung. Das heißt, wir haben für die Tumorzellen, die sich auf Dauer ja auch verändern und mutieren, die resistent werden können gegen die anderen beiden Mechanismen, haben wir quasi einen neuen Angriffspunkt, wie wir mit einer Bestrahlung, die über längere Zeit stattfindet, einen anderen Angriffsort, um die Metastasen anzugehen, um den Krebs anzugehen und eben den nochmal neu zu fordern, in der Hoffnung, dass er dadurch eben wieder zurückgedrängt wird.
Mhm. Und wenn jetzt alle Voraussetzungen erfüllt sind und der Mann für diese Radioligantentherapie in Frage kommt, sich im Krankenhaus anmeldet, wie geht's dann weiter?
Also bei uns im Klinikum rechts der Isar läuft es in der Regel so ab, dass die Patienten alle 6 Wochen zu einer Infusionstherapie zu uns kommen. Das ist ein stationärer Aufenthalt, das hat Strahlenschutzgründe, da können wir später noch drüber sprechen vielleicht, wo man 2 Nächte im Krankenhaus verbleiben muss. Am ersten Tag, also am Aufnahmetag, läuft es bei uns so ab, dass die Patienten einen venösen Zugang bekommen. Darüber wird später die Therapie appliziert. Man macht eine Blutentnahme, um zu schauen, ob auch von den Organwerten und den Blutwerten alles in Ordnung ist und die Therapie auch so an dem Tag durchgeführt werden kann. Und dann gibt es als Infusionslösung diese radioaktive Behandlung.
Und wie oft muss ich dann wiederkommen? Also wie sehen dann die Zyklen aus, die Behandlungszyklen?
Alle 6 Wochen in der Regel. Es gibt auch mal Fälle, da macht man das vielleicht schon nach 5 Wochen oder nach 7 Wochen. Das kann man auch machen, aber bei uns ist der Standard, dass alle 6 Wochen eine Behandlung gemacht wird und man in der Regel bis zu 6 Zyklen plant mit dem Patienten. Es gibt Fälle, da muss man die Therapie vorher abbrechen, beispielsweise weil der Patient es vielleicht nicht gut verträgt oder die Behandlung nicht angeschlagen hat. Es gibt aber auch Fälle, die sehr gut auf die Therapie ansprechen, wo die Tumormasse deutlich reduziert werden kann und bei guter Verträglichkeit die Behandlung sogar über 6 Mal hinausgeführt werden kann. Das haben wir auch.
Könnt ihr da so eine Hausnummer nennen? Also wie viele Patienten springen auf diese Behandlung an? Bei wie vielen klappt das ganz gut?
Es gibt da so eine Drittelregel, an die man sich halten oder an der man sich orientieren kann. Das erkläre ich auch den Patienten daran. Man kann sich vorstellen, dass 1/3 der Patienten leider auf die Behandlung nicht anspricht. Also da sieht man sowohl nach 2 Zyklen, dass die Tumormasse in der Bildgebung zunimmt. Dem Patienten geht es auch nicht besser. Und auch der Tumormarker, den wir beim Prostatakrebs haben, der spricht nicht an, sondern steigt weiter. Das betrifft 1/3 der Patienten. Die anderen beiden Drittel gehören zu unserem Ziel sozusagen, also zu denen, die ansprechen. 1/3 davon zeigt sich in der Bildgebung zumindest soweit ein stabiler Befund, also dass die Krankheit vom Wachstum erstmal aufgehalten ist. Und das letzte Drittel der Patienten zeigt tatsächlich ein so gutes Ansprechen, dass man sieht, dass die Tumormasse auch zurückgedrängt wird und auch der PSA-Wert abnimmt, dem Patienten es besser geht, wir eine Schmerzkontrolle haben. Also so kann man sich das ungefähr einteilen.
Jetzt habt ihr anfangs gesagt, dass es lebenszeitverlängernd gilt und dass diese Methode die Lebenszeit verlängert. Heißt es, eine Heilung ist damit nicht möglich?
Genau, das Ziel ist, dass die Patienten kommen, dass wir die Patienten therapieren können. Man wünscht sich dadurch natürlich den Tumor zurückzudrängen, was einerseits, wenn Patienten symptomatisch sind, natürlich die Lebensqualität verbessern kann und das auch teilweise signifikant verbessern kann, weil eben auch die Patienten auch zwischen den Therapien, also die Therapie ist, sag ich mal, noch relativ nebenwirkungsarm, zumindest häufig, was die direkten Nebenwirkungen während der Therapie angeht, dass einfach die Lebensqualität relativ gut ist für die Patienten oder besser wird. Und das Zweite ist, dass wir schon eine gewisse Lebenszeitverlängerung haben. Das ist natürlich immer sehr individuell, je nachdem, in welchem Stadium die Patienten zu uns kommen, was die Ausgangsbedingungen sind, sage ich jetzt mal, dass wir schon eine gewisse Lebensverlängerung auch erreichen können. Aber eine Heilung ist einfach durch die Therapie nicht möglich.
Wenig Nebenwirkungen, sagst du. Es gibt aber trotzdem welche. Welche sind das zum Beispiel?
Genau, also die Hauptnebenwirkungen sind einerseits, also weil wir das Ganze ja, wie wir schon gesagt haben, die Vene geben. Das heißt, es kursiert natürlich diese Strahlung einmal durch den ganzen Körper. Das heißt, der ganze Körper bekommt natürlich irgendwo eine Strahlenexposition ab. Das muss man natürlich wissen. Es wird auch, wenn man jetzt viele Knochenmetastasen hat oder auch das Blut, der durch das Knochenmark hindurchläuft, kann das zu einer quasi Knochenmarkstoxizität führen, dass die Blutbildung verschlechtert wird durch die Bestrahlung des Knochenmarks sozusagen. Dann, was eine Nebenwirkung ist, das Ganze wird durch die Nieren wieder ausgeschieden. Das heißt, auch die Nieren bekommen schon eine Strahlenexposition ab. Also die werden auch eben bestrahlt und können eben dann längerfristig, kann die Nierenfunktion darunter leiden. Und was auch so eine Nebenwirkung ist, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, man weiß, dass eben auch die Speicheldrüsen diesen Rezeptor exprimieren, an den wir angreifen sozusagen, also diese Oberflächenstruktur exprimieren, an der wir angreifen. Das heißt, dass auch die Speicheldrüsen mitbestrahlt werden und auch eine gewisse Mundtrockenheit über den Verlauf der Zeit mit eintreten kann. Aber das sind so die häufigsten Nebenwirkungen. Genau, was wir akut manchmal sehen, ist so ein bisschen so Übelkeit, kann manchmal akut auftreten. Habe ich jetzt eben beim dem Patienten bei uns auf Station noch häufiger gesehen. Aber ich würde sagen, das sind so die relevantesten Nebenwirkungen, die wir so haben. Genau.
Und wie sieht es mit dem Immunsystem aus? Gerade bei der Chemotherapie wird das ja ziemlich belastet. Ist das in diesem Fall auch so?
Also die Helen hat ja schon gesagt, dass es zu einer Knochenmarkssupprimierung kommen kann. Also dass man die Knochenmarksfunktion einschränkt durch die radioaktive Strahlung. Es gehören ja 3 Zellreihen eigentlich zu dem, was das Knochenmark bildet. Das sind die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. Und theoretisch kann man sich vorstellen, dass alle 3 Reihen in ihrer Produktion abnehmen können. Wenn ich also zu wenig roten Blutfarbstoff habe, dann habe ich eine Blutarmut. Das kann belastend sein. Wenn ich zu wenig Blutplättchen habe, kann ich eine Gerinnungsstörung bekommen. Und wenn ich zu wenig weiße Blutkörperchen im Blut habe, kann auch meine Infektabwehr beispielsweise sinken. Also das sind alles 3 potenzielle Nebenwirkungen, die wir aber in der Regel nicht nach einem Therapiezyklus sehen, sondern wirklich für Patienten eher in Frage, beziehungsweise nicht in Frage, sondern für Patienten relevant sind, die viele dieser Therapiezyklen bekommen und kumulativ sozusagen schon eine relativ große Gesamtdosis auf den Körper und auch den Blutpool und das Knochenmark bekommen haben.
Ich kann mir vorstellen, dass das aber dann immer überwacht wird und dann weiter entschieden wird, ob es noch Sinn macht, die Therapie fortzusetzen oder
genau so ist es. Also wir empfehlen unseren Patienten zwischendurch auch Laborkontrollen beim Hausarzt oder beim behandelnden Urologen oder Onkologen zu machen und uns die auch zuzuschicken, damit eben die Voraussetzungen für den nächsten Therapiezyklus klar sind, dass wir den durchführen können Und auch jedes Mal, wenn die Patienten bei uns wieder stationär auftauchen, machen wir Laborkontrollen und beurteilen dort den Verlauf von diesen Blutwerten.
Nachdem ich diese Infusion dann bekommen habe, bin ich ja erstmal radioaktiv, das habt ihr ja gesagt. Das heißt, dann darf mich auch erstmal niemand besuchen. Oder wie sind da die Sicherheitsvorkehrungen in der Klinik?
Genau so ist es. Also das ist ein radioaktiver Kontrollbereich, die Station in diesem Fall. Das bedeutet, hier darf normales Nichtpersonal sich auch nicht aufhalten, sondern nur Patienten, die wirklich eine radioaktive Behandlung bekommen haben. Das hat den Grund, dass die Strahlung, die auch nach außen abgegeben wird vom Patienten, eben relativ groß ist und man die Umwelt oder ich sag mal die normale Bevölkerung so salopp davor schützen möchte. Der Großteil von dem radioaktiven Medikament, der jetzt quasi nicht an die Tumorzellen bildet, der wird ja wieder ausgeschieden von den Patienten, wie Helen schon gesagt hat, vor allem über die Nieren, das heißt mit dem Urin ausgeschieden. Aber auch das, was sich dann im Körper speichert, gibt noch zu einem gewissen Grad zumindest Strahlung nach außen ab. Das heißt, nicht nur der Besuch auf der Station ist ein bisschen einschränkend für die Patienten, sondern auch unsere Empfehlung immer für die paar Tage danach, dass man da auch noch ein bisschen drüber hinaus Abstand halten sollte, gerade zu schützenswerten Personengruppen. Das sind insbesondere Kleinkinder und schwangere Frauen. Das heißt nicht, dass man da seine Familie dann nicht treffen darf in der Woche nach der Behandlung, sondern dass man da einfach ein bisschen achtsam mit umgehen muss. Und jetzt vor allem diesen engen Körperkontakt über längere Zeit, denn die Strahlung also häuft sich ja an mit der Zeit sozusagen, den sollte man dann nach der Therapie noch etwas zu Hause im häuslichen Umfeld meiden. Also nicht in einem Bett schlafen beispielsweise mit den Enkelkindern oder das sind so die Szenarien, die man vermeiden sollte.
Wenn ihr sagt, die Strahlung wird vor allem über den Urin ausgeschieden, muss ich dann auch eine andere Toilette benutzen oder wenn möglich ein zweites Bad, wenn es die Voraussetzung gibt?
Das ist eher so, dass wir tatsächlich in der Klinik, der Großteil geht in den ersten 24 bis 48 Stunden aus dem Körper raus. Das heißt, wir haben tatsächlich die Patienten, die bei uns im Kontrollbereich sind, wir haben ein getrenntes Abwassersystem zum restlichen Krankenhaus, was im Keller gelagert wird, bis es die Strahlengrenzen unterscheidet. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Patienten stationär bleiben sollen, dass eben der Großteil der Ausscheidung in der Klinik passiert, wo das unter kontrollierten Bedingungen gelagert wird und abklingen kann. Wenn die nach Hause gehen, geht immer noch ein bisschen was raus. Das ist aber, wie gesagt, der Großteil geht eben den ersten 24 bis 48 Stunden raus. Das heißt, die müssen jetzt zu Hause keine getrennte Toilette oder sowas benutzen. Das ist dann eher noch relevant, wenn die so externe Beutel haben oder eine externe Urinableitung. Aber sonst muss man da zu Hause eigentlich auf nichts groß noch achten.
Ja, wir empfehlen unseren Patienten jetzt eigentlich auch keine getrennte Badnutzung oder sowas in der Regel. Ich glaube, man muss die halt sensibilisieren dafür, dass es eine besondere Therapie in irgendeiner Form ist, weil Radioaktivität kann man nicht sehen, das kann man nicht riechen und nicht schmecken etc. Und da muss man halt dann besonders auf Händehygiene achten. Das gilt sowohl für den stationären Aufenthalt, wenn man die Toilette benutzt, als auch noch in den ersten Tagen danach. Aber nicht so weit, dass man jetzt sagen würde, die müssen ein anderes Badezimmer oder Toilette benutzen.
Muss ich sonst irgendwas in den Tagen danach beachten, dass ich mich vielleicht anders ernähren muss oder meine körperliche Bewegung einschränken muss oder weniger Sport mache oder weniger in die Sauna gehe? Gibt es da Sicherheitsvorkehrungen, die ihr den Patienten mitgibt?
Also ich weiß nicht, was ihr euren Patienten empfehlt. Die große Patientenklientel, muss man ja fairerweise sagen, ist ja auch schon etwas älter und stellt dann vielleicht nicht die Fragen nach dem Leistungssport. Aber wir haben durchaus Patienten, die natürlich fit sind und das vielleicht machen möchten. Ich würde immer sagen, das, was man sich zutraut, das kann man machen. Also es gibt keine Einschränkungen durch die Radioligantentherapie jetzt für den Alltag oder für die Hobbys. Muss man eben auf seinen eigenen Körper ein bisschen gucken, was man sich da zutrauen kann. Generell gilt natürlich für dieses Patientenklientel, sage ich mal, dass bei Knochenmetastasen man insgesamt mit der körperlichen Belastung halt etwas Acht geben muss. Aber das hängt dann, denke ich, ja mit der Grunderkrankung zusammen und weniger mit der radioaktiven Behandlung. Was die Ernährung betrifft, gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Was wir immer empfehlen ist, hat auch mit der Ausscheidung über die Niere zu tun, dass man sich ausreichend hydriert, also viel trinkt, insbesondere auch während der Behandlung. Wir geben auch oft intravenöse oder eigentlich regelhaft intravenöse Flüssigkeit zusätzlich dazu, damit die Strahlung oder der Strahler, der eben nicht an den Krebszellen hängen geblieben ist, so möglichst schnell wieder aus dem Körper ausgeschieden wird und nicht so lange dort verweilt und die gesunden Zellen mit bestrahlt. Aber ansonsten gibt es für die Ernährung keine Einschränkungen.
Jetzt haben wir vor allem über die Radioligantentherapie bei fortgeschrittenem Prostatakrebs gesprochen, aber weil diese Therapie natürlich total der Durchbruch sein könnte oder eine große Errungenschaft ist, ist natürlich die Frage, ist es auch möglich für andere Krebsformen oder in Zukunft denkbar? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr stark beforschtes Thema. Man versucht Wir haben vorhin den Begriff der Radioligantentherapie versucht zu erklären. Man versucht dieses Prinzip auch auf andere Zielstrukturen zu übertragen und auch bei anderen Krebsarten Oberflächeneiweiße auf den Krebszellen zu identifizieren, die als potenzielle Zielstruktur eben dienen können. Da gibt es Forschung zum Beispiel zum Mammakarzinom, aber auch zu Glioblastomen gibt es Studien, die diese Radioligantentherapie durchführen, aber auch darüber hinaus viele weitere Tumorarten, in denen das aktuell sehr stark beforscht wird. Also das Prinzip der Radioligantentherapie lässt sich, das ist ja der Wunsch der Mediziner, sage ich mal, auf andere Krebsarten durchaus übertragen.
Mhm. Jetzt habe ich eingangs die Frage gestellt, ist die Radioligantentherapie die Präzisionswaffe bei fortgeschrittenem Prostatakrebs? Ganz kurz in einem Satz, was würdest du dazu sagen?
Präzisionswaffe in der Hinsicht ja, weil wir sehr präzise sind. Vielleicht, Waffe ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, weil man damit denken könnte, man kann alles zerstören. An dem Punkt sind wir nicht, das können wir nicht versprechen. Aber es ist eine zielgerichtete weitere Möglichkeit, Patienten mit einem fortgeschrittenen Tumorleiden eine Möglichkeit der Lebensverlängerung und der Lebensqualität geben zu können.
Luisa, deine Einschätzung?
Ich finde Präzisionswaffe eigentlich ganz gut, weil wir kennen bisher Chemotherapie, wir kennen Bestrahlung. Das eine wirkt quasi zu breitflächig, das andere wirkt zu spezifisch. Daher finde ich die Radioligantentherapie als so zielgerichtete interne Bestrahlung eigentlich, kann man mit Präzisionswaffe ganz gut zusammenfassen.
Okay, das heißt, die Radioligantentherapie kann tatsächlich gute Erfolge erzielen, das Wachstum der Metastasen hemmen und so zu einer Lebenszeitverlängerung beitragen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit danke ich euch, Helen und Luisa, für eure Erklärung und die Einschätzung und danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Und in der nächsten Folge sprechen wir über die Behandlung von Neuroendokrin-Tumoren in der Nuklearmedizin. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dann.